herzlich willkommen und guten Morgen an all euch Menschen da draußen und damit, oh Gott, herzlich willkommen nochmal. Grammatikalisch höchst zweifelhaft, was ich hier angestellt habe, aber es passt ja zum Format. Wir werden hier alle gemeinsam wach und bereit für die neue Woche hier bei OK Müd. Für alle, die keine Ahnung haben, was hier passiert, weil das Format erst zum zweiten Mal erscheint, herzlich willkommen. Es ist eigentlich ganz einfach, bei OK Müd werde ich ab sofort, beziehungsweise schon seit letzter Woche, jeden Montag ab 5 Uhr morgens, gemeinsam mit euch in die neue anstehende Spielewoche reinschauen, 5 Spiele vorstellen, die jetzt in den nächsten 7 Tagen erscheinen, die mir ganz besonders interessant vorkommen. Natürlich fernab des AAA-Mainstreams, den kennt ihr eh alle da draußen. Es geht um die kleineren Spiele, die mittelgroßen, die Geheimtipps und die, die es werden wollen. Darum dreht sich hier dieses Format, 5 an der Zahl plus einen besonderen Titel, nämlich den seltsamsten Titel der Woche, auch den stelle ich hier vor, sowie gefolgt noch von einer kleinen Übersicht, was euch das Programm von Okay Cool diese Woche so in die Ohren schieben möchte. Dieses Mal geht es um die Woche vom 19. bis zum 25. Jänner, so wie der Industriegigant 2 diesen Monat früher mal genannt hat und ich nie verstanden habe, warum. Oder mit anderen Worten, der Januar, sowie ein weiterer Hinweis, bevor wir loslegen. Alle Spiele, die hier vorgestellt und genannt werden, werden mit Release-Datum, dem Titel natürlich und den erscheinenden Plattformen nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch das alles also nochmal in Ruhe angucken und protokollieren, was ich euch hier so erzähle. So, und bevor wir reinstarten in die Spiele der Woche, die ich für euch rausgesucht habe und euch gerne kurz vorstellen möchte, ein kleines, na wie nennt man das denn, Vorwegwort betrefflich eines der Spiele, das ich letzte Woche als neuen Release vorgestellt habe, aber das mysteriöserweise gar nicht erschienen ist. Und es ist ausgerechnet mein möglicherweise Spiel des Jahres. Und deswegen gehen wir darauf mal ganz kurz ein. Es geht um das Spiel The Fortress. Wir erinnern uns seit Jahren gefühlt, aber in Wirklichkeit erst seit einigen Wochen, erzähle ich auf jedem Kanal, der sich mir irgendwie entgegenbietet, von diesem Spiel, weil ich wirklich neugierig und gespannt auf diesen Titel bin. Nochmal kurz zur Erinnerung, The Fortress ist so eine Art, ja, Dungeon Crawler, erstmal auf den ersten Blick. Man spielt einen Helden, der aus der Ego-Perspektive heraus aus den untersten Kellern eines Verliesschlosses sich hochkämpfen muss in den obersten Turm, um einen Bösewicht-Zauberer zu besiegen. Das ist alles ganz schön klassisch. Man kämpft gegen Ritter und Ratten und Skelette und so ein Kram. Alles so, wie man es auch von einem klassischen Dungeon-Crawler erstmal erwarten würde. Das bedeutet, man klickt sich so von Kachel zu Kachel durch die verschiedenen Räume, eben aus der Ego-Perspektive, ist 2D inszeniert und kämpft dann gegen diese Kreaturen, die sich in so großen Infobildschirmen einem entgegenstellen. Die Besonderheit hierbei bei diesem Spiel ist, dass man keine Angriffe klickt oder ausspielt, muss, sondern man würfelt. Man würfelt Attacken und die Farben, die man erwürfelt, müssen zum Lebensbalken des Gegners passen. Mit anderen Worten, wenn sie uns ein Skelett entgegenstellt mit einem roten Lebensbalken, können wir es nur verwunden, wenn wir mit unseren Würfeln auch einen roten Würfel aufwürfeln. So, das nochmal in aller Kürze erklärt. Es sieht fantastisch aus, wie so ein Spielbuch der 70er, das koloriert ist und schon ordentlich abgegriffen wurde. Ganz toll. Bin verliebt, ist einfach so. Problem ist folgendes. Das Spiel hätte rauskommen sollen am 16. Januar, wird entwickelt von einem italienischen Entwicklerstudio. Aber es kam nicht. Es kam nicht raus. Es war kurzzeitig ein Countdown auf der Steam-Seite zu sehen. Und ich fragte mich schon, wie auch einige andere in den Steam-Kommentaren, was ist hier los? War das nur ein Scam? Aber ich habe doch eine Demo gespielt noch vor ein paar Wochen und da hat alles funktioniert. Und dann recherchierte ich und musste herausfinden, und es war auch gar nicht so einfach, weil das Entwicklerteam erstaunlich nonverbal kommuniziert in dieser Hinsicht. Da war nirgendwo auf den ersten Blick was zu finden. Stellt sich aber Folgendes heraus. Offenbar ist Folgendes passiert. Das Entwicklerstudio sitzt in Europa, eben in Italien, hat aber als Release-Uhrzeit eine Zeitzone eingestellt, die irgendwo in Nordamerika liegt. Und der Publisher des Spiels aber sitzt ebenfalls in Europa und Steam hat offenbar kurz vor oder kurz nach Beginn des Release-Countdowns nochmal automatisch abgeglichen, passt die Uhrzeitzone des Publishers mit dem des eingetragenen Entwicklers zusammen, stellte fest, nein, das passt nicht und hat den Countdown wieder automatisch zurückgenommen. Frag mir nicht genau, warum und wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, das ist nur das, was ich nachgelesen habe. Und das hat jetzt zur Folge, dass das Studio das Spiel quasi neu einreichen musste bei Steam mit einer Erklärung, was hier gerade passiert ist, um es dann veröffentlichen zu können. Das ist die offizielle Erklärung. Ich hoffe, das stimmt auch alles, was die uns da so erzählen. Muss man jetzt aber erstmal glauben. Und das würde bedeuten, dass The Fortress dann jetzt im Laufe dieser neuen Woche erscheint. Ich hoffe es, weil ich habe da nach wie vor wahnsinnig Bock drauf. Und übrigens, auch das kann ich schon versprechen, eine Folge OkCool bespricht zu diesem Spiel mit einem tollen Gast ist bereits geplant. Ihr werdet also in aller Ausführlichkeit hören in Bälde, ob The Fortress nun so toll ist oder nicht. OkCool bespricht ein Format für Steady-Supporter. Das heißt, wenn ihr OkCool finanziell unterstützt, werdet ihr diese Besprechung auch in Bälde hören. So, das war's. Ab zu den Releases der Woche. Das erste Spiel dieser Woche erscheint direkt heute, nämlich am 19. und heißt Astronuke. Astro und dann N-O-O-K, alles zusammengeschrieben. Erscheint, wie gesagt, heute für den PC und ist ein Cozy Game, also ein Spiel, das uns entspannen möchte. Genau das, was man in diesen komischen, turbulenten Zeiten eigentlich dringend brauchen könnte. Und dreht sich im Kern um eine, wie ich finde, ganz wunderschöne Spielfantasie. Und zwar steht man an der Spitze eines ganz großen Schlosses in seinem Wohntürmchen. Ist alles ganz süß eingerichtet, ne? Ein bisschen Fantasy-artig. Und guckt mit Hilfe eines Fernrohrs raus aus dem Turmfensterchen in den nächtlichen Sternenhimmel. Und in diesem nächtlichen Sternenhimmel sieht man dann durch das Teleskop vor den eigenen Augen verschiedenste Sternbilder und auch Planeten, die scheinen nur wenig mit unseren realen Planeten und Sternbildern zu tun zu haben. Im Gegenteil, es geht eher um so Fantasy-Sternkonstellationen, die aber von einfachsten, weiß ich nicht, drei Sternchen ergeben, ein Dreieck-Formationen reichen bis hin zu wirklich, also wahnsinnig beeindruckenden Sternenmalereien, möchte ich fast schon sagen. Richtig tolle Sternbilderchen, die man im Trailer schon sehen konnte. Und diese Bilder guckt man sich eben durch das Teleskop an, kann die dann kartografieren auf einer eigenen Weltraumkarte, die da im eigenen Türmchen liegt und auf der man diese gefundenen Sternbilder dann verortet. Man kann auch durch das Teleskop hindurch beobachtete Sternbilder mit so einer Art Polaroid-Kamera fotografieren und dann dieses Polaroid-Fotochen in dem eigenen Wohnturm ganz hübsch und süß an einem Deko-Wandbereich aufhängen. Man kann die Nachrichten schauen in diesem Spiel, die Cosmic News, die kosmischen Neuigkeiten, und sich darüber zum Beispiel informieren, dass jetzt, sagen wir mal, übermorgen ein Planetenbrand stattfinden soll. Ein Planeten am Himmel wird in Feuer aufgehen und wir haben dann, wenn wir das wissen, die Möglichkeit, dieses Ereignis live durch dieses Teleskop hindurch zu beobachten, auch davon wieder Fotos zu machen, diese Fotos wieder aufzuhängen, und das ist auch schon das Spiel im Kern. Es geht also wirklich darum, um diese ganz entspannte Beobachterfantasie durch dieses Teleskop zum Sternenhimmel des Nachts zu schauen, sich tolle Dinge anzusehen, die mit süßen Polaroid-Fotos zu sichern und diese Fotos dann auch irgendwo in der eigenen Wohnbude aufzuhängen. Das ist ein ganz süßes, entschleunigtes Spiel, wie es mir erscheint, das spielmechanisch keine großen Anforderungen an uns stellt, aber wie gesagt, ich persönlich brauche hin und wieder auch einfach ein gemütliches Cozy Game, das wenig von mir will, aber ganz viel gibt. Und Astronuke könnte genau das sein. Übrigens genauso süß wie diese Spielbeschreibung ist auch das Entwicklerstudio. Das heißt Frozen Yeti Games. Und die schreiben über sich selbst, wir sind ein Team, das versucht, Spiele zu machen. Also da nimmt man sich schon sehr zurück. 2024 haben die ein erstes Spiel veröffentlicht und das heißt Sneak Out. Auch so eine süße Idee. Da spielt man in so einer Art, ja, Side-Scroller vielleicht, ein Kind, das versucht, des Abends heimlich sich davon zu stehlen von daheim, um mit Freunden gemeinsam zu spielen. Und man muss durch die vielen verschiedenen Räume des Elternhauses durch, ohne von den Eltern erwischt zu werden. Alles ganz niedlich inszeniert. Ein anderes Spiel als, oh Gott, ein anderes Spiel als Astronuke, entschuldigt, es ist 5 Uhr morgens. Aber beides interessant. Und Astronuke wollte ich euch eben vorstellen, erscheint heute am 19. Ich mag's. Ich mag das Spielversprechen. Einfach zum Himmel gucken, Sternbilderchen ansehen, kartografieren. Toll, alles entspannt. Schöne Sache. Ebenfalls am 19. Januar, also heute, erscheint ein Spiel, auf das ich mich persönlich ganz besonders freue, weil es spielt rein in verschiedene Genres und Spielarten, die ich mag, und sieht auch noch süß aus. Na, süß ist eigentlich auch nur ein Teil der richtigen Worte. Spektakulär, vielleicht müsste man auch sagen. Jedenfalls, es geht um Carnage, und das schreibt man anders, als man glaubt, nämlich Karn mit C vorne und dann E-D-G-E. www.dark-spiel.de. Und das, liebe Freunde, ist ein, wie das Spiel sich selbst nennt, Dark Fantasy Rollenspiel. Ich würde sagen, es ist ein Fantasy Auto Battler, in dem es darum geht, dass eine Heldenfigur in einer ganz düsteren Fantasy Welt versuchen muss, das Licht der Hoffnung, wortwörtlich eine kleine Laterne, durch die dunklen Lande zu tragen, um dann ein Leuchtturmfeuer damit zu entfachen. Und auf dem Weg müssen wir eben gegen ganz, 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 ganz viele Monster und andere Ungetüme kämpfen. Und das passiert spannenderweise eben in Form von einem Autobattler. Ich habe in der Vergangenheit eine kleine Skepsis gegenüber diesem Genre in mir gehegt. Ganz kurz zur Erklärung, Autobattler, was bedeutet das? Man schiebt im Grunde eine Figur aufs Spielfeld, dann schiebt der Gegner eine eigene Figur aufs Spielfeld und dann kämpfen die Figuren automatisch gegeneinander. Die haben verschiedene Cooldown-Zeiten, wie ihre Angriffe getimed sind und dann guckt man eigentlich nur zu, wie die Dinge ausgespielt werden und hofft, das geht schon alles gut. Manche Spiele geben dann die Möglichkeit, auf verschiedenste Weise diese Kämpfe zu beeinflussen. Ich erinnere mich an einen Titel namens Rungore, auch ein Autobattler, super abgedrehter Stil, Hochgeschwindigkeits-Gameplay, wo die Figuren auch automatisiert gegeneinander kämpfen, aber man kann sich da als Spieler mit dem Ausspielen von Karten noch einmischen. Und Carnage scheint mir von außen, wie ich das sehen kann, auch diese Kartenspielmechanik mit einzufügen, ist aber insgesamt doch sehr viel langsamer. Ich sehe im Trailer Heldenpartys, das ist eben die Party, die wir selber zusammenstellen, die sich stellen gegen unterschiedlichste Monster. Alle Figuren schlagen automatisiert zu, üben Zaubersprüche, machen sonstigen Kram und wir selbst können durch gesammelte und auch gecraftete Karten in diese Rundenkämpfe ist falsch, in diese automatisierten Kämpfe mit eingreifen. Es ist sehr viel taktischer als das sehr schnelle Rungore. Man muss sich offenbar überlegen, okay, welche Karte spiele ich wann ein? Möchte ich wirklich bei diesem Kampf helfen oder schaue ich erstmal zu, wie diese Figuren sich behaken? Das Ganze ist auch noch garniert mit Roguelite-Elementen. Es gibt also auch die Möglichkeit zu sterben, zu scheitern, Fortschritt aber in Form von erspielten Karten zu behalten und es dann nochmal neu zu versuchen. Und was mich ganz besonders reizt, das Spiel ist komplett handgezeichnet. Es sieht wunderschön aus. Es hat so einen ganz düsteren Zeichentrick-Comic-artigen Stil, bei dem die Farben alle so eine Spur zu gesättigt zu sein scheinen. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist so, es hat so was ganz Saftiges vielleicht, so was ganz Anfassbares, Haptisches und sieht wirklich schön aus. Es sind über 300, habe ich nachgelesen, handgezeichnete Assets, die im Spiel vorkommen, wunderschön anzusehen und offenbar auch hochtaktisch, wie gesagt, Gameplay-artig eher auf der langsamen Seite der Dinge und insgesamt damit eine Packung, die ich sehr gerne öffnen möchte. Heute am 19. erscheint es, wird entwickelt von einem Entwicklerstudio namens One Shark, ein Trio aus Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern, die dieses Spiel hier gemacht haben. Ich bin ganz gespannt drauf. Ich glaube, wer Bock hat auf so Heldenreisen, Autobattler womöglich auch und etwas taktische Tiefe, die könnten hier sehr, sehr glücklich werden. Plus eine Demo gibt's auch. Nun kommen wir zu einer, wie ich finde, wieder mal ganz wunderbaren Spielidee, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und zwar geht's um den Titel Hungry Horrors, der ebenfalls heute am 19. Januar erscheint für den PC als Early Access Titel. Und dieses Spiel erzählt in einer Pixelwelt die Geschichte einer Prinzessin, die herumzieht, um die Monster dieser Welt zu sättigen. Sie muss verschiedenste Gerichte kochen und vorbereiten und diese Gerichte werden dann quasi im Spiel verewigt als Spielkarten, als Angriffskarten und mit diesen kulinarischen Angriffskarten stellt sie sich dann den Monstern, um ihren Appetit zu befriedigen. Und wenn diese Monster eben satt sind, hat man sie in Anführungszeichen besiegt. Also Kampf wird im Grunde durch Kochen erledigt und diese Monster haben auch in Anführungszeichen Schwachstellen, also Dinge, die sie besonders lecker finden, besondere Vorzüge, die sie haben, aber auch Allergien und Kram, den sie nicht gut vertragen. Und so muss man dann durch diese Landen ziehen, die Monster kennenlernen, verstehen, was sie von einem wollen, sie mit Essen bewerfen und sich so nach und nach durch diese Spielwelt kochen. Und diese Spielwelt, auch das ist was ganz Besonderes, ist nicht irgendeine, sondern eine, die schwer inspiriert wurde von britischer und irischer Folklore. Da hat man viele Monster, Kreaturen und Sagengestalten, die man aus diesen Geschichten eben kennt. Ganz faszinierend und toll. Und übrigens auch die kulinarischen Gerichte, die man da wirft. Vom Pudding bis zum Bodenmenü, sieht ähnlich aus, sind inspiriert von britischer und irischer Küche. Also ein ganz wunderbarer wunderbares, in einer gewissen Form auch einzigartiges Spiel, das inszeniert wird in einem, wie ich finde, ganz hübschen 2D-Pixel-Look. Es ist ein Rundum-Paket, das mich sehr glücklich macht. Es gibt auch eine Demo, die habe ich bereits gespielt und bin sehr angetan, weil dieser ganze... Der ganze Überbau ist so leichtherzig, ne? Die kleine Prinzessin, die das Essen kocht und damit diese Monsterchen bewirft, die sehen auch teilweise richtig gruselig aus und schön designt. Und dann aber hat das Spiel trotzdem diese Tiefe. Man muss die Gerichte kennenlernen, man muss verstehen, was die Monster mögen, was sie nicht mögen, diese Karten und damit auch die Gerichte ordentlich und taktisch sinnvoll ausspielen in den Kämpfen. Natürlich kann man auch scheitern, natürlich muss man auch wieder dann von vorne anfangen. Es ist ein tolles Rundum-Paket. Wie gesagt, habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen. Erscheint heute am 19. Eine Demo gibt's auch. Wird rauskommen als Early Access-Titel, wird also wahrscheinlich wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem es neue Gerichte geben wird, womöglich auch neue Monster und Landstriche. Wer diese Entwicklung begleiten will, kann heute ab sofort mitmachen. Am 20. Januar, also morgen, erscheint ein Titel, den ich bereits mit Lea Irion vor einigen Wochen bei OKCOOL Held Ausschau im Detail vorgestellt habe. Und zwar geht es um Mio Memories in Orbit, ein Plattformer, ein fordernder, der erscheinen wird für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox. Man kann ihn sich im Grunde vorstellen als Hollow Knight nur anders. Das hat einen Grund, dass ich jetzt gerade dieses Spiel referenziere. Ich spiele das ja gerade, ne, für OKCOOL Hold nach. Da läuft gerade wieder eine aktuelle Staffel, in dem ich versuche, dieses Spiel endlich nachzuholen von 2017. Daran musste ich deswegen auch denken, als ich mir jetzt nochmal Mio angeguckt habe. Ein Plattformer, Metroidvania, eines dieser Spiele, also wo man in 2D herumhopst, versucht zu verstehen, wohin der Weg eigentlich führen muss, gegen Gegner kämpft, vieles muss über Geschicklichkeit gelöst werden, im Laufe des Abenteuers durch diese seltsame Welt, dazu gleich mehr, wird unsere Spielfigur, ein kleiner Roboter, immer mächtiger, lernt neue Fähigkeiten, vom Double Dash bis zum Wall Jump, und so spielt man sich durch diese Spielwelt, und die wiederum ist eine ganz besondere, die ist handgezeichnet, die besteht teilweise sogar nur aus Skizzen, hat sowas Retro-Futuristisches, man sieht Roboter im 60er-Jahres-Stil bis hin zu ganz futuristischen Gebilden und Architekturstilen. Ist eine besondere Welt, schwer in Worte zu fassen, einfach mal angucken. Hat, wie gesagt, viele Hintergründe und Schauplätze, die wirken, als wären sie mitten in der Zeichnung unterbrochen worden. Noch nicht vollständig koloriert, noch nicht vollständig zu Ende gezeichnet. Hat eine ganz besondere Ästhetik, ich gucke mir das sehr gerne an, und scheint in seinem Spiel Schwierigkeitsgrad auch eher auf der schweren Seite der Dinge zu liegen. Also ein fordernder Metroidvania-Plattformer für alle, die Hollow Knight Silksong schon durchhaben, die Blasphemous nicht anfassen wollen, weil es katholisch ist, die das deutsche Konstanz vielleicht auch sich schon mal angesehen haben. Ein interessanter Titel, ich werde ihn auf jeden Fall spielen, wegen des Looks vor allem, aber auch in der Hoffnung, dass mich Hollow Knight jetzt in Zukunft geschult und gestählt hat für Spiele dieser Art. So, Freunde, jetzt wird's mal wieder ganz besonders taktisch, und zwar mit einem Titel namens Blightstone. Erscheint am 20.01. für PC und dreht sich in einer Fantasy-Welt um eine Gruppe von Abenteurern und Abenteurerinnen, die einen besonderen Kristall von A nach B tragen müssen. Ich glaube, die Story ist hier nicht besonders weit im Vordergrund, dafür aber das Gameplay. Rundenweise Taktik, erstmal wie bei XCOM und Co. Das bedeutet, unsere Figuren haben in dieser Fantasy-Welt unterschiedlichste Fähigkeiten, die kosten Aktionspunkte, lirum larum, das kennt man. Und mit diesen Figuren treten wir an gegen alles, was man so von einer quasi postapokalyptischen Dark-Fantasy-Welt erwarten wollen würde. Skelette, irgendwelche Riesenbestien, Wölfe, so ein Kram. Und jetzt kommt aber der Kniff. Statt, dass man diese Figuren rundenweise über so Gitter, Kachelfelder führt, ne, und wie bei so einem Schachfeld ganz genau, bei so einem Schachbrett Feld ganz genau definiert ist, wer wohin gehen kann und man sich nur innerhalb dieses Kachelrasters bewegen darf, gibt es hier explizit keine Kacheln, kein Rasterfeld. Das heißt, jede Fläche auf dem Spielfeld kann betreten werden. Das sorgt für eine gewisse Dynamik, das sorgt für eine gewisse Flexibilität und damit will auch das Entwicklerteam spielen, indem es Level designt, die voller auch so natürlicher Hindernisse stecken, irgendwelche Stachelwände fallen, die sich plötzlich auftun. Also ein XCOM nur dynamischer oder auch ein Battle Brothers nur dynamischer, wer das vielleicht kennt, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlen wird. Ist ja doch ziemlich ungewöhnlich für dieses Art Spiel. Und auch ansonsten, ich habe es selber noch nicht ausprobieren können, aber macht es den Eindruck eines eher schwereren Spiels. Es ist auch darauf ausgelegt, zu versagen, neu zu starten. Roguelite-Elemente sind hier drin verbaut. Das heißt, wenn ich mit meinem Team auf dem Weg zum Sieg oder auf dem Weg zum Ende meines Abenteuers scheitere, scheine ich Fähigkeiten und bestimmte Errungenschaften mitnehmen zu können, um dann wieder neu damit reinstarten zu dürfen. All das inszeniert in wieder mal so einem Dark Fantasy Comic Look, aber nicht Comic im Sinne von wow, alles ist bunt und gut gelaunt, sondern im Gegenteil, es sieht alles ziemlich düster aus, realistisch angehaucht, mir gefällt es, ganz schön anzusehen, ich bin neugierig darauf, gerade auch wegen des Versprechens, dass hier der Schwierigkeitsgrad und die taktische Herausforderung etwas höher sein soll und dann noch die Neugier mit diesem kachelbefreiten Spielfeld, wie das dann wohl sein wird, ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Nun ist es an der Zeit, euch das seltsamste Spiel der Woche noch zu präsentieren und das trifft dieses Mal ein Eichhörnchen und zwar Little Squirrel Cabin. Kleines Eichhörnchenhüttchen. 20.01. für den PC erscheint es und jetzt haltet euch fest, das ist ein Survival-Horror-Spiel im 2D-Pixel-Look, hochdetailliert gestaltet, viel detaillierter als alles, was wir vorher hier an Spielen kennengelernt haben und ist eben ein Horrorspiel, das sich um den Überlebenskampf eines Eichhörnchens dreht. Allerdings nicht naturalistisch, also nicht ein Eichhörnchen, das einfach nur nackt da im Wald rumläuft und irgendwelche Nüsschen sucht. Nein, dieses Eichhörnchen hier kann Rohstoffe sammeln, es kann Werkzeuge benutzen, es hat ein eigenes Wohnzimmer, ein eigenes kleines Häuschen. Und die Idee ist, kennt man schon von anderen Spielen, aber nicht in dieser Ausformulierung, tagsüber nach Vorräten zu suchen, irgendwelche Gegenstände zu craften und Sonstiges zu holen, was man zum Überleben so braucht und dann nachts sich zu erwehren vor irgendwelchen seltsamen Kreaturen und Monstern, die versuchen, in die eigene Bude einzudringen. Das hat naturgemäß zur Folge, dass das Spiel im Spielverlauf immer fordernder wird, weil man irgendwann die Ressourcen in der unmittelbaren Nachbarschaft abgeerntet hat und weitere Reisen auf sich nehmen muss. Und das wird natürlich dann gefährlich, wenn der Einbruch der Nacht droht und man noch nicht im rettenden Zuhause wieder angekommen ist. Und gerade in diesem Spiel wird das dann hochinteressant, weil es laut Trailer auch ziemlich brutal ist. Also man sieht im Trailer Tiere, denen der Hals durchgeschnitten wird, der Kopf abgetrennt wird, irgendwelche Gliedmaßen werden entfernt. Es wird blutig, es ist brutal. All das, wie gesagt, erzählt mit diesem hochdetaillierten 2D-Pixel-Look. Es ist handgezeichnet mal wieder, ganz toll anzusehen und gruselig. Es gibt auch übernatürliche Elemente. Ich sah eine Szene, in der unser Eichhörnchen draußen unterwegs ist und gerade Holz hackt und plötzlich der Bildschirm schwarz wird, ein seltsames Augenpaar eingeblendet wird, das bedrohlich auf unser Eichhörnchen schaut und dann irgendwelche Monster aus dem Boden brechen. Also ich glaube, das wird eine Wundertüte. Ein 2D-Survival-Horrorspiel à la Wundertüte. Keine Ahnung, wie fordernd das sein wird. Keine Ahnung, wie interessant die Geschichte ist, die es erzählt. Aber ich glaube, das wird ein richtig nettes und auch verstörendes Horror-Indie-Spiel, in dem es um den Überlebenskampf eines Eichhörnchens geht. Und wann kann man sowas schon mal spielen als hier? Ich bin sehr gespannt und auch jetzt schon ein bisschen seltsam berührt. Nun darf ich euch noch auf dem Weg zum Ausgang aus dieser wunderbaren Folge Orke Müd verraten, was denn noch so bei Orke Cool diese Woche passieren wird. Und da gibt es tatsächlich mal wieder ein ganz wunderbares, buntes Programm. Am Dienstag begrüße ich bei Orke Cool Schmökert Hans Ippisch, eine Person, die schon seit den 80er Jahren in der Spielebranche unterwegs ist. Erst als Entwickler, dann als Chefredakteur verschiedenster Spielezeitschriften und schließlich als Unternehmer. Er hat ein Buch geschrieben namens Drei Leben eben für Games so eine Art Autobiografie. Aber das Spannende ist, ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt kaum, nur aus der Ferne, habe aber dieses Buch sehr gerne gelesen, weil es ein wunderbares zeithistorisches Dokument ist, vor allem für die frühe deutsche Spielebranche. Hans Ippisch nämlich zeigt in diesem Buch nicht nur, wie er durch sein Leben so gegangen ist und was er alles so getan und gemacht hat, sondern er belegt diese Geschichten auch mit Scans von seinen alten Arbeitsverträgen zum Beispiel als Entwickler. Und dann kann man mal nachlesen, was so ein Solo-Entwickler aus Deutschland in den mittleren 80er Jahren verdient hat, wenn er irgendwie ein Indie-Spiel veröffentlicht hat. Hochinteressant, mit ihm habe ich lange gesprochen über die Frühzeit der Spielebranche und wie er vom Entwickler zum Heftredakteur gekommen ist, was er dort in der Welt des Spielejournalismus erlebt hat. Es war hochspannend, eine richtige Geschichtsstunde. Apropos Geschichtsstunde, am Mittwoch dann erscheint die zweite Folge der Herrschaftszeiten, die erste Staffel von OrkiKult spielt, Crusader Kings 3, wo ich gemeinsam mit dem Historiker Andreas Moizzi, alias Coppelius, abwechselnd über ein mittelalterliches Reich in Crusader Kings 3 herrsche und regiere. Es wird dramatisch, mehr möchte ich nicht verraten. Am Freitag schließlich grabe ich wieder aus, gemeinsam mit Paul Kautz, einen fast vergessenen Titel der Spielegeschichte, dem wir uns intensiv nähern. Wir haben die Entwicklungsgeschichte studiert, alte Presseberichte und natürlich auch selber gespielt, und zwar Jazz Jackrabbit, ein Plattformer von 1994, und Cliff Bleszinski, der später Gears of War zum Beispiel gemacht hat oder Unreal Tournament. Hochinteressant war es. Ja, wenn ihr das alles hören wollt, dann lade ich euch herzlich ein, OrkiKult finanziell zu unterstützen. Bei Steady könnt ihr das alles, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Dann bekommt ihr jede Woche Dienstag, Mittwochs und Freitags extra Podcasts wie diese hier, die euch glücklich machen. Ich verspreche es. Sternchen, nicht juristisch belangbar. So, und damit wünsche ich euch, liebe Menschen da draußen, eine ganz wunderbare Woche. Passt auf euch auf, kommt gut rein in diesen Montag, und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!